Ja, und dann möchte ich euch auch alle ganz herzlich willkommen heißen an diesem Morgen zum zweiten Advent. Wie schon angekündigt, werden wir uns heute Morgen einem Text zuwenden, der bestimmt von manchen schon mit gemischten Gefühlen gelesen worden ist. Die allermeisten von uns, denke ich, sind ja davon überzeugt, dass die Bibel das kostbare, fehlerfreie Wort Gottes ist. Christen haben ja durch alle Jahrhunderte hindurch in den unterschiedlichsten Erdteilen erlebt, wie ihnen das Wort Gottes nahegebracht wurde und sie dann in eine Entscheidung dadurch gerufen wurden. Und manche sind diesem Ruf gefolgt, des Heiligen Geistes in seinem Wort, und manche eben nicht. Aber für manche Christen gab es nach ihrer Bekehrung, nicht für alle, aber doch für manche Christen, manchmal mehr als man denkt, unangenehme Momente, als sie die Bibel und daraus bestimmte Abschnitte lasen, die sie verunsicherten und in Zweifel stürzten. Und manche packte eine panische Angst über bestimmten Bibelstellen, die das Angesicht Gottes dann verdunkelten, sie kein Licht mehr sahen, sich nur noch innerlich verdammt fühlten und dachten, ich werde die Ewigkeit nie erreichen, bei mir reicht es einfach nicht. Und wenn man nicht sich das Wort Gottes nach seinen eigenen Gutdünken zurechtschneidet, dann kann das schon manchmal passieren. Wichtig ist aber bei allem in unserem Leben, dass Gottes Wort niemals das Problem ist. Nicht die Bibel ist dunkel, wie wir manchmal sagen, sondern unser Herz ist dunkel. Unser Herz ist finster. Und in dieses finstere Herz fließt das Wort Gottes, hören wir das Wort Gottes, lesen es, und es bewirkt manchmal Missverständnisse, ohne dass wir das wollen. Aber es geschieht. Und so ist es auch mit dem Abschnitt, den ich jetzt gleich lesen werde, aus Matthäus 25. Der hat manche Missverständnisse hervorgerufen, und ich will das heute Morgen mit meiner bescheidenen Erkenntnis auslegen, aber die allein maßgebend ist, ne? Ja, wir tun ja immer so bescheiden und so demütig, aber weh dem, es widerspricht uns jemand. Wir wollen einfach mal diese Verse betrachten heute Morgen, und ich tue es nach dem Licht, das Gott mir darüber gegeben hat, ein Abschnitt, den ich schon vor vielen Jahren gepredigt habe, aber der doch immer wieder herausfordernd bleibt bei all dem, was man dort liest. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Jetzt macht der Herr Jesus gleich eine Unterscheidung. 5 von ihnen waren töricht. Und 5 von ihnen waren klug. Das hört sich schon nicht gut an, ne? Oh. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf, schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns doch von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Händlern und die können dann euch etwas geben. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit und, was steht da? Das ist wahrscheinlich eine spätere Zufügung, oder? Ob das so Jesus gesagt hat? Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns. Und jetzt wieder etwas. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich. Ihr wisst, was da im Griechischen steht, ne, bei wahrlich. Amen. Amen. Das ist eine Beteuerungsformel. Das heißt, was ich euch jetzt sage, dessen könnt ihr ganz gewiss sein, dass es so ist und nicht anders. Amen. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst ja nicht, wann der Tag kommt. Nochmals, nicht wenige Christen sind durch diesen Text verunsichert worden in ihrem Heil. Und sie haben sich die Frage gestellt: Zu wem gehöre ich eigentlich? Gehöre ich zu den Törichten? Gehöre ich zu den Klugen? Bei solch einem Abschnitt möchte man sich am liebsten die Ohren zuhalten und zu etwas Schönerem zurückkehren, was in der Bibel steht und was uns vielleicht dann nicht so markerschütternd trifft. Vielleicht wie dieses Wort: Die Tür wurde verschlossen, ich kenne euch nicht. Denn unwillkürlich schaut man sich selber an und fragt sich: Ist mein Leben so, dass ich einmal da oben Einlass bekomme? Und jeder Christ, der aufrichtig ist, der sich selber nichts vormacht, der muss bekennen: Nie und nimmer entspricht mein Leben, wie ich es gelebt habe, bei allem Bemühen, den Anforderungen Gottes, den Weisungen in seinem Wort. Wie viel ungöttliche Kompromisse habe ich gemacht? Wie viel Lauheit ist manchmal in meinem Leben anzutreffen? Es gibt Wochen, wo ich kaum zum Gebet komme, wo ich meine Gedanken nicht mehr konzentrieren und sammeln kann. Ist ja eine Sache besonders unserer Zeit, der Zeit der Zerstreuung. Wie wenig habe ich Liebe zum Wort Gottes. Und die Verlorenen, die kümmern mich manchmal überhaupt nicht mehr. Es ist mir völlig egal, was aus denen wird. All das sind ja Gedanken, die in unserem Herzen sein können. Das ist ja nichts, was außerhalb von uns Christen ist. Und dann wagt man doch nicht zu sagen: Wenn ich mal, wenn der wiederkommt und er ruft, dass ich zu den Klugen gehören kann. Nie, nie und nimmer. Denken wir dann noch an die Worte, die Jesus sagt in der Bergpredigt. Kennt ihr Matthäus 7, Vers 21 bis 23, wo dann die Leute zu ihm kommen und sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, gewaltige Wunderwerke getan? Und was sagt der Herr zu ihnen? Ich habe euch niemals gekannt. Aber wir haben das doch in deinem Namen getan. Im Namen Jesu, das muss man sich vorstellen. Nicht in einem Namen eines Gurus, ja, oder im Namen Allahs, nein. Das sind alles Texte, die können uns in unserer Heilsgewissheit und unserer Glaubensgewissheit erschüttern. Und wenn man so etwas an sich ranlässt und dann über sein Leben nachdenkt, dann wird es eng, sehr eng. Die Frage, die uns nun dieser Text stellt, ist die, welche wird der Herr Jesus einmal annehmen, wenn er wiederkommen wird? Wen wird er annehmen? Und natürlich auch, welche hat er nie gekannt? Welche werden draußen vor der Tür bleiben? Wer sind die Klugen und wer sind die Törichten? Wie kennzeichnet sie Jesus in diesem Text? Das ist wichtig, wie Jesus sie kennzeichnet, nicht wie wir sie kennzeichnen. Da wird es vielleicht heute Morgen die eine oder andere Überraschung geben. Wie gesagt, nach meiner unwesentlichen, aber allein maßgebenden Erkenntnis. Bevor wir diesen Fragen nachgehen, müssen wir noch kurz klären, was ist das Reich der Himmel? Denn Jesus spricht ja, es wird sein mit dem Reich der Himmel wie mit 10 Jungfrauen. Und was sind Jungfrauen? Jetzt von denen Jesus hier spricht. Das Reich der Himmel ist nicht das himmlische Reich in der Ewigkeit. Das ist wichtig. Das Reich der Himmel ist ein Zeitabschnitt der Verkündigung des Wortes Gottes, das mit Jesus begonnen hat. Siehe, ja, was war die erste Predigt Jesu? Tut Buße, glaubt das an das Evangelium und was ist nahe gekommen? Das Himmelreich ist nahe gekommen. Was ist das Himmelreich? Also etwas, was mit Jesus anfing. Das Himmelreich ist also kein politisches Reich heute. Das wird es einmal sein auf dieser Erde, im tausendjährigen Reich. Aber heute ist das Himmelreich ein unsichtbares Reich, das keine festen Grenzen hat. Kein politisches Reich, ist ganz wichtig, Leute. Heute kein politisches Reich. Sondern es ist ein Reich, in dem sich Gutes und Böses nebeneinander befindet. Das gibt es im Himmel nicht mehr. Aber hier in dieser Welt und Zeit ist das Himmelreich gleich 10 Jungfrauen. Die einen waren klug, die anderen waren töricht. Und das sieht man in den anderen Himmelreichsgleichnissen. Das ist hier das 10., das letzte, das Jesus im Matthäusevangelium erzählt. Also, es ist kein sichtbares politisches, irdisches Reich, sondern ein geistiges Reich, unsichtbar, was in den Herzen der Einzelnen aufgerichtet wird und was letztlich Jesus verkörpert. Ja, wenn er davon spricht, dass er derjenige ist, der sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt also, jetzt fängt auch mit ihm die Scheidung an. Ein ganz wichtiger Punkt. Mit Jesus kommt das Evangelium, mit Jesus kommt der Ruf zur Umkehr und jetzt wird eine Entscheidung getroffen, die zu einer ewigen Scheidung führt. Die Entscheidungen in dieser Welt führen zu einer ewigen Entscheidung bei Gott. Und wir entscheiden darüber, wo wir einmal sein werden. Die Zahl 10 ist in der Zahlensymbolik, das haben wir ja hier, das 10. Himmelreichsgleichnis mit 10 Jungfrauen, ja, die Zahl 10 weist auf die besondere Verantwortung des Menschen hin, zum Beispiel auch in den 10 Geboten. Sie weisen auf die Verantwortung des Menschen gegenüber Gott hin oder auch die 10, die geheilt wurden. ja, wir eigentlich alle die Verantwortung hatten, jetzt Gott zu danken, Jesus zu danken. 10 ist also etwas, was auf uns Menschen, auf unsere Verantwortung ausgerichtet ist. Alle 10 Jungfrauen gingen dem Bräutigam entgegen. Das ist ganz wichtig. Alle 10 gingen ihm entgegen. Sie gingen aus. Woraus gingen sie? Man könnte es mit Psalm 1 beschreiben. Ja, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, da gingen sie raus. Sie saßen nicht, wo die Spötter sitzen, sondern sie hatten Lust am Gesetz des Herrn. Ja, sie gingen deswegen mit ihrem ganzen Lebensstil auf Gott zu. Sie waren ganz Gott zugewandt und sie wollten nicht ihre Freuden in dieser Welt suchen. Und ihr Vergnügen und ihre Lust, sie hatten Lust am Herrn in einer gewissen Weise. Und das Beispiel, das Gott nun hier nimmt aus dem natürlichen Leben, er nimmt 10 Jungfrauen. Was sind Jungfrauen in der Bibel? Heute, wird das lächerlich gemacht, ne? Jungfrau, ja, ist auch eine alte Jungfer, ne? Die keinen abgekriegt hat und so weiter, ne? So schwätzen wir darüber. Aber in der Bibel ist die Jungfräulichkeit ein Bild für Reinheit, ganz genau, für sexuelle Unberührtheit. Und hier wird dieses Bild der Jungfräulichkeit in der Bibel auf die Beziehung zu Gott bezogen. Hier geht es nicht um Jungfrauen, sondern um die Unberührtheit in Bezug zur Sünde gegenüber Gott. Ja, Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 11, er sagte zur Gemeinde in Korinth: Ich möchte euch gerne als eine keusche Jungfrau dem Christus darstellen. Das heißt, dass ihr euch absondert von dem gottlosen Wesen in eurer Stadt, das in die Gemeinde eingedrungen war, die Gemeinde bestimmte. Bitte, ich will doch, dass ihr einmal Leute seid, wenn ihr vor Jesus steht, dass ihr euer Leben nicht mehr bereuen müsst, wenn es dann eben auch zu spät ist. Wir sollten also keine bleibende, enge Gemeinschaft mit der Sünde pflegen. Wir fallen alle in Sünde, das wissen wir alle. Wir sind ja keine Schwärmer. Wir sagen ja nicht, ne, wie einer Anfang des Jahrhunderts in der Pfingstbewegung, der sagte dann zu seinen Brüdern: Ich habe schon 3 Monate meinen alten Menschen nicht mehr gesehen. Da sagten ihm die Brüder: Wir schon. Ja, also wir sündigen alle, wir sündigen oft, wir alle stolpern oft, Jakobus 3,1. Aber nicht diese bleibende, enge Gemeinschaft mit der Sünde ohne Reue. Sünde ohne Reue. In Beziehung zu Gott sind Jungfrauen ein Bild für Menschen, männlich und weiblich, die sich von ihren Sünden gereinigt haben, Vergebung dafür suchen. Sie haben ihre Sünden bekannt und sie tun ihnen die Sünden leid. Und jetzt ist wichtig: Wie kann Jesus zu solchen Menschen sagen, ich kenne euch nicht? Wie kann er das sagen? Wie kann er hier eine Unterscheidung machen? Da ist es wichtig zu wissen, zu wem redet Jesus hier? Zu wem? Ausschließlich zu Juden, zu frommen Juden in der Zeit Jesu. Was sagt er von den Pharisäern und Schriftgelehrten? Was sagt der Herr? Ja, das auch. Aber was sagt er auch von ihnen? alles, was sie euch sagen, das tut. Matthäus 23, 3. Alles, was sie euch sagen, das tut. Das heißt, sie hatten die Sache richtig erkannt, klar definiert. Ja, sie gaben den Zehnten von allem und sie lebten, versuchten ein abgesondertes Leben zu leben, Pharisäer eben. Nicht in unserem Sinne heute, das sind heuchlerische Menschen. Ja. Die haben zwar auch geheuchelt, diese Leute damals, ja, weil sie besonders darauf erpicht waren, vor den anderen gut zu erscheinen. Ja. Mit ihrem Fasten, mit ihrem Beten, mit den Gebetsschnüren, die sie besonders breit um den Ärmel machten. Und wenn sie fasteten, dann erschienen sie als traurige, gebeutelte Leute, ne, die armselig reinguckten. Der Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann salbt euch das Angesicht, dass ihr nicht vor den Leuten als fromme Leute erscheinen wollt und es letztlich nicht sind. Es ist schwer für uns heute, so einen Text zu verstehen. Und wir dürfen ihn auch nicht ohne weiteres auf uns beziehen. Wir müssen ihn erst einmal auslegen, was meinte Jesus damals. Dann gab es ja unter den Juden Leute, die wirklich den Herrn suchten, könnt ihr mir mal jemand sagen, die damals zu den klugen Jungfrauen gehörte, zum Beispiel die Frau im Tempel, 84 Jahre alt, kennt ihr die? Die Hanna. Oder den Simeon, ja, das waren Leute, die wirklich zu den Klugen gehörten, da können wir hundertprozentig gewiss sein. Das waren keine Heuchler, sondern Leute, die im Innersten ihres Herzens sich auf Gott ausrichteten. Den Messias erwarteten. Sie lebten in einer Naherwartung, wie hier auch. Der Text, die Himmelreichsgleichen, sprechen ja auch davon, besonders auch hier Matthäus 25, 13 dann. Es geht also hier um eine tiefe Scheidung, die Jesus anspricht im Herzen der Menschen. Das heißt, dass wir uns zurücknehmen müssen in unserer Einschätzung, wer klug und wer töricht ist. Warum? Der Mensch schied auf das, was vor Augen ist. 1. Samuel 16, 7. Ja, was kann man manchmal, ja, wir sagen ja dann, ja, das Äußere ist auch ein Ausdruck des Inneren, das stimmt alles, es kann stimmen, aber es kann auch täuschen. Das Äußere kann sehr täuschen. Ja, wie stand dieser Mann im Tempel und betete, Herr, ich danke dir dafür, dass ich nicht bin wie der Bruder Blatt, ja, sondern dass ich schon einen anderen geistlichen Stand erreicht habe. Ja, und Jesus sagt, der Mann, der ging weg von Gott und Gott hatte sein Herz nicht berührt. Er zählte auf, was er alles tat, wie wir ja auch manchmal in der Gefahr stehen, ne? Wir erzählen ja nicht, dass wir am Abend 4 Stunden vom Fernseher gegangen haben. Das erzählt ja keiner in der Gemeinschaft. Sondern wenn wir mal eine intensive Gebetszeit hatten, oh, da war ich dem Herrn so nahe und so weiter. Ne? Oh, das ist dann schon mal ein bisschen Schmalz und Zucker und da kann man doch sein Image ein bisschen aufbessern, oder nicht? Das erzählen wir doch lieber. Oder macht ihr das nicht? Nee, ja, ihr nicht, nee. Ja, ihr habt wahrscheinlich die Stunden nicht vor dem Herrn. nein, Spaß. Also, Leute, durch die ganze Bibel hindurch geht eine Scheidung. Und auf die legt Jesus Wert. Eine unsichtbare Scheidung geht durch die Menschheit. Dass es auch sehr fromme Leute gibt. Man kann manchmal auch bei uns diese Sätze hören. Ja, die anderen, die sind ja manchmal viel besser, ne? Und frömmer und aufrichtiger. Das mag alles sein, aber das rettet nicht. Die sind sozialer eingestellt als wir, was die alles tun. Aber mein Tun rettet doch nicht. Und genau in dieser Falle waren die Törichten getreten. Sie waren ausgezogen dem Herrn entgegen, das muss man sich vorstellen. Und die Törichten werden als töricht bezeichnet und als Leute, die einmal draußen stehen werden. Und dann muss man denken, ja, irgendeinen Unterschied muss es doch zwischen den Klugen und Törichten geben. Gab es den? Jesus spricht davon im Vers 3. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen Törichten und Klugen. Was natürlich jetzt unterschiedlich bei uns ausgelegt wird, normal legen wir das anders aus, wie ich es heute Morgen auslege. Ich lege es mal auf eine Weise aus, die nicht so die normale Gnadauer evangelikale, pietistische Ausrichtung ist. Also schauen wir hier in Vers 3 hinein und lesen, die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen, wie viel Öl nahmen sie mit? Was steht da? Kein. Stimmt das, Herr Jesus? Nahmen sie kein Öl mit sich? Wofür ist denn Öl ein Bild? Bitte? Für den Heiligen Geist. Ja, die Lampen sind ein Bild für das Licht, ganz genau. Ja, Lampen ein Bild für das Licht und das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Es wurden Könige, Priester, Propheten gesandt im Alten Testament und sie empfingen dann Geist Gottes. Das Öl, was hatte ich gesagt?
Die letzte Ölung, ja.
Die Ölung, ja. Gut, na, das wäre ein anderes Thema. Okay, also Öl ein Bild für den Heiligen Geist. Jetzt ist eine ganz wichtige Frage, Leute. Wenn der Jesus sagt, sie nahmen kein Öl mit sich, dann legen wir aus, ja, sie hatten doch ein bisschen Öl dabei. Denn ihre Lampen brannten ja eine Zeit lang. Und die anderen, die hatten eben genug Öl dabei. Ja. Genau, Ersatzkanister hatten sie, schleppten sie mit oder was auch immer. Nein. Wenn der Herr Jesus, Leute, wir müssten das mal stehen lassen und nicht gleich unsere Auslegung, die wir schon 100 Mal gehört haben oder gedacht haben. Der Jesus sagt, sie nahmen kein Öl mit sich. Dann ist die Frage, kann in einer Lampe etwas brennen? Kann eine Lampe eine Zeit lang brennen ohne Öl? Ist das möglich? Ganz genau. Solange der Docht brennt, kann eine Lampe brennen. Und wenn es einen dicken Docht hast, kann der länger brennen. Nicht so ein kleines, dünnes Dingchen da, was wir in den Kerzen haben da. Sondern ein dicken Docht, der kann eine Zeit lang brennen. Und das möchte ich folgendermaßen mal auslegen. Ihr könnt es annehmen, könnt es auch lassen. Ihr könnt sagen, heute beim Mittagessen, das war ich überhaupt nicht mit einverstanden. Ja, gut. Könnt ihr machen. Aber was ist, wofür ist das Öl ein Bild für den Heiligen Geist? Und der Docht, den würde ich so auslegen, der Docht ist ein Bild für die eigene Frömmigkeit. Denn die war hier bei den 5 Törichten vorhanden, die eigene Frömmigkeit. Dass sie nach außen hin sich nicht unterschieden von den Klugen. Warum unterschieden sie sich nicht? Als der Herr verzögerte, da schliefen sie alle ein. Die Klugen schliefen, die Törichten schliefen. Also war nichts mehr mit Wachen und Beten. Auch nicht bei den Klugen. Nach außen hin nicht zu unterscheiden. Aber nach innen hin. Der Herr kennt, die sein sind. Oder? Er kennt seine Schafe, ja, er kennt sie, er weiß genau, wer zu ihm gehört und wer gehört zu ihm. Es gehört nur derjenige zu ihm, der den Heiligen Geist empfangen hat. Und den Heiligen Geist kann ich nur in der Bekehrung und Wiedergeburt empfangen, nicht durch meine Taten, nicht durch das, was ich tue oder nicht tue. Was rettet mich? Was gewährt mir, was gewährt dir und mir den Eingang in die Herrlichkeit zu Gott? Ja, Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist das Einzige, das ist mein Schmuck und Ehrengleich. Kennt ihr doch alle. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Das ist das Einzige, was mich rettet. Christi, Blut, das heißt seine Vergebung, seine Versöhnung und seine Gerechtigkeit, dass ich gerechtfertigt bin vor Gott. Und das bekomme ich, wenn ich mich anstrenge. Ja, also wenn ich auch genug tue und mit meinem Leben zeige, was ich für ein entschiedener Jünger bin und genug Tate verteile. Ihr kennt ja all die ganzen Sprüche, was wir alles tun sollen. Das ist ja alles nicht falsch. Aber entscheidend ist ja, weshalb tue ich das? Es war jetzt in Tabor Anfang des Jahres eine theologische Disputation. Warst du auch da? Nee? Gut. War vielleicht auch gut für deine Nerven. Da ging es darum, da wurde ein Atheist eingeladen und er durfte seine Thesen verbreiten. Und dann noch ein Lehrer von Tabor, der was dagegen oder was anderes sagen sollte. Es war einfach nur traurig, die ganze Geschichte. Mehr war es nicht. Und dieser Atheist, der hat in seiner Jugendzeit Traktate von Heugelbach verteilt. Interessant, ne? Und dann schreibt er ein schönes Buch über das Elend des Christentums. Ich empfehle es euch nicht unbedingt. Es gibt ja auch noch andere Bücher, die man lesen kann, aber man kann es mal lesen. Man wird dadurch nicht verdammt und kommt nicht in die Hölle. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass manche etwas getan haben, wo wir sagen würden, das ist ein Jünger Jesu. Aber das Entscheidende ist, ob ich den Heiligen Geist empfangen habe. Und was ist das erste Zeichen des Heiligen Geistes? Wenn ich ihn empfangen habe? Gewissheit. Gewissheit. Ich weiß, dass ich zu Jesus gehöre. Und diese Gewissheit soll uns eigentlich durchtragen, durch das ganze Leben hindurch. Warum? Weil ich dann mit dem Heiligen Geist versiegelt bin, bis zum Tag, wo Jesus mich aufnimmt in seine Herrlichkeit. Epheser 1, 13, 14. Also, sie nahmen kein Öl mit sich. Das Entscheidende ist nicht, dass ich ausgehe. Und dass ich ein gottwohlgefälliges Leben lebe aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft. Wenn es in der Kraft des Herrn geschieht, dann ist es super. Und das ist der Wille Gottes für uns, unsere Heiligung. Völlig klar. Will ich überhaupt nicht schmälern, aber dadurch werde ich nicht gerettet. Jesus sagt, ich heilige mich selbst für sie. Damit auch sie geheiligte seien in Wahrheit. Johannes 17, 19. Wenn ich nämlich den Heiligen Geist vielleicht zu wenig bekommen hätte bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Ja, so müsste man das ja auslegen, ne? Wenn hier das Öl gebrannt hätte. Das heißt, es hätte nicht gereicht. Aber wer ist der Heilige Geist? Heiliger Geist ist Gott, die dritte Person der Gottheit. Und eine Person kann ich nur ganz oder gar nicht haben. Ich kann nicht den Heiligen Geist 20% haben. Ich kann ihn dämpfen in seiner Auswirkung bei mir, völlig klar, sagt ja die Bibel. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Aber empfangen kann ich ihn nur ganz oder gar nicht. Entweder habe ich den Heiligen Geist, ist genauso gut, wenn man früher meine Frau gefragt hätte, sag mal, bist du etwa schwanger? Das wäre eine komische Frage, ne? Bist du etwa schwanger? Etwas meine ich, nicht etwa, sondern ja, man kann nicht ein bisschen schwanger sein. Und man kann nicht ein bisschen Heiligen Geist haben. Wenn der Heilige Geist eine Person ist, kann ich ihn nur ganz oder gar nicht empfangen. Ist das okay? Denk mal drüber nach, wenn es vielleicht noch hier oder da hakt. Ja. Den Heiligen Geist kriege ich nur 100%. Es ist immer noch die Frage, ob er sich nachher durchsetzt in meinem Leben. Ob er die einzelnen Gebiete erobern kann bei mir. Und ich denke, wir werden alle in der Ewigkeit Augen machen, wenn der Herr uns Licht über uns gibt, über den Zustand, wie wir da oben angekommen sind. Wo wir dachten, oh, jetzt sind wir reif für die Ewigkeit. Jetzt bin ich bereit zum Eingehen in die Herrlichkeit Gottes. Wann werde ich bereit? Wann werde ich bereit zum Eintritt in die Herrlichkeit? Im Augenblick meiner Bekehrung und Wiedergeburt. Entweder gibt es ein 100%iges Heil oder es gibt ein 40%iges Heil. Das gibt es nicht. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Ich kann nicht etwas Mensch und etwas Tier sein, vielleicht im Verhalten ja, aber nicht in der Physis. Da bin ich Mensch und wenn der Heilige Geist in mein Leben kommt, dann kommt er ganz hinein. Und dann liegt es an uns, ob wir dem Heiligen Geist Raum und Recht geben. Und die Klugen, die wussten, dass der Herr wiederkommt. Und was haben sie gemacht? Das Gleiche wie die Jünger im Garten Gethsemane. Ja, als der Herr die drei nahm und sagte, kommt, geht mit mir, wir wollen noch besonders beten, dann sonderte er sich ab und dann kam er zurück. Und was taten sie? Sie schliefen. Es ist eine Haupttätigkeit von uns Christen, zu schlafen. Ja, wenn man das wenn das sichtbar, hörbar gemacht werden könnte, wird man kaum noch das Wort verstehen in der Gemeinde, ja, wenn wir uns treffen. Da müssen wir schon damit rechnen, dass ich dann auf einmal als Schlafender empfunden werde. Und so waren die Klugen auch, sie schliefen alle ein. Und deswegen was rettet. Wisst ihr, und dafür, um diese Errettung in Anspruch zu nehmen, da machen wir uns viel zu wenig Gedanken drüber. Dafür braucht es einen völligen Bankrott. Und wenn wir es bei der Bekehrung noch nicht verstanden haben, dann sollen wir es in den Jahren der Nachfolge Jesu verstehen. Was wir für armselige Lumber sind, wenn es um Gerechtigkeit, Christi, Blut und Gerechtigkeit geht. Ich habe nichts zu bringen. Ich komme als Bettler, als ein beschenkter Bettler in die Ewigkeit. Und Gott macht mich jeden Tag durch den Geist der Wahrheit darauf aufmerksam. Helmut, es ist nicht das Entscheidende, was du tust. Es ist schon wichtig für den Lohn, den Gott uns geben wird, das ist völlig klar. 2. Korinther 15, dass wir mal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden und empfangen, was wir getan haben in diesem Leben, ist er gut oder böse. Es ist selbstverständlich, das wird alles ans Licht kommen. Was nicht unter der Vergebung ist, das wird nochmal zur Sprache kommen. Aber ich werde nicht dadurch errettet. Errettet werde ich durch das, was Jesus für mich getan hat. Und das soll mein Grund und meine Festigkeit sein. Auch, dass ich mich Gott immer wieder in die Arme werfe und sage, ich glaube, es war Zinzendorf, der gesagt hat, hier kommt ein armer Sünder her, der gern uns Lösegeld selig wäre. Das sagen wir nicht, dass wir immer oben sind, das sagen wir hier auf der Erde. Denn da oben ist es zu spät. Die Zeit der Gnade ist zeitlich begrenzt. Man sagt immer von der maßlosen, der unbeschränkten Gnade Gottes. Das ist einerseits richtig, aber nicht die Zeit. Ja, Die Bibel sagt ja in 2. Korinther 6, Vers 12, den Vers hatte ich mir noch heute Morgen aufgeschrieben, 6, Vers 2, denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich gehört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Wann ist der Tag des Heils? Das ist heute. Und deswegen, siehe, jetzt ist die wohl angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Das heißt also, dieser Tag geht zu Ende. Vielleicht, ja, wir sind heute Morgen so nah, wie wir noch nie waren, an diesem Tag, wo er zu Ende geht. Und deswegen hat die Botschaft Jesu auch immer etwas Dringliches. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Egal gegenüber wem du momentan verstockt bist, verstocke dein Herz nicht. Gewähre Vergebung. Man kann nicht mit allen Leuten im Frieden leben, das weiß ich sehr gut. Aber ich kann so leben, dass ich vergeben habe. Auch das braucht seine Zeit. Aber ich weiß ja, ich muss mal offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und aus Liebe zu Jesus will ich Vergebung für mich suchen und auch Vergebung gewähren. Ja, ein kleiner Ausschnitt aus der Auslegung heute Morgen. Vielleicht lasst ihr es nochmal heute durch euren Kopf gehen und lest nochmal Matthäus 25 und dann kann es uns bestimmt noch zu dem reichen Segen werden, den Gott immer wieder in sein Wort hineinlegt. Amen.